Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliane Ahlers, ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. Heute freue ich mich ganz besonders, eine Expertin schon zum zweiten Mal bei mir zu Gast zu haben, nämlich Dr. Imke Mebes. Frau Dr. Mebes arbeitet im Amedes Kinderwunschzentrum am Hamburger Barkhof. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Und ich habe vor ein paar Monaten schon über das spannende Thema Solomutterschaft mit ihr gesprochen. Und diese Podcast-Folge war so erfolgreich, dass ich sie gleich nochmal eingeladen habe, und zwar zu einem nicht minder spannenden Thema, nämlich Social Freezing. Wir wollen heute gemeinsam drüber sprechen, was das Social in Social Freezing eigentlich bedeutet, ob das nur was für Karrierefrauen in Anführungsstrichen ist, worauf man bei der Eientnahme achten sollte und wie das alles überhaupt so funktioniert. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute nochmal Zeit für ein Gespräch nehmen können. Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Mebes. Schön, dass Sie wieder da sind.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin und dass wir zu diesem wirklich spannenden Thema sprechen können.
Ja, diesmal mal in anderen Räumlichkeiten. Ich bin umgezogen, aufgestiegen quasi in die dritte Etage. Aber nicht minder gemütlich hoffentlich. Wir starten einfach so, wie wir letztes Mal auch gestartet sind, quasi mit einer Begriffserklärung erstmal. Was heißt eigentlich Social Freezing? Also worüber sprechen wir heute genau?
Also wir sprechen eigentlich über das Einfrieren unbefruchteter Eizellen von gesunden Frauen zum Zwecke, dass diese optional, also möglicherweise später für eine Therapie wieder aufgetaut und benutzt werden können. Das nennt sich Social Freezing und das ist abzugrenzen vom Medical Freezing.
Okay, also ganz explizit, es geht heute um gesunde Frauen, es geht eben nicht um das Medical Freezing, das zum Beispiel für Krebspatientinnen sehr relevant sein kann, sondern um das Social Freezing für gesunde Frauen.
Ganz genau.
Und was heißt das Social jetzt genau dabei?
Nun, im Prinzip heißt es, dass es ein gesellschaftliches Freezing ist. Das heißt, dass die gesunden Frauen eben aus ihrer gesellschaftlichen Situation heraus, aus ihrer Lebenssituation heraus, diesen Weg gehen können.
Mhm. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung heraus die Hauptgründe für Social Freezing? Oft wird ja gesagt, ja, das sind alles so Karrierefrauen, die das machen. Also mal ganz abgesehen davon, dass jede Frau natürlich für sich selbst entscheiden kann, wie sie ihre Prioritäten im Leben setzt. Ist der Wunsch danach, Karriere zu machen, wirklich der Hauptgrund dafür, Eizellen für später einfrieren zu lassen? Oder was sagen Sie? Und vielleicht noch eine Frage dazu, wie viele Frauen machen das derzeit überhaupt so? Da habe ich sogar kein Gefühl dafür.
Also erstmal muss ich sagen, dass ich mit diesem Vorurteil gerne aufräumen möchte, dass es nur Frauen gibt, die völlig durchgetaktete Lebensläufe haben und sagen, jetzt muss ich nochmal schnell ein Social Freezing machen, weil ich erst in 3,5 Jahren ein Kind bekommen möchte. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht, wenn Frauen zu uns in die Praxis kommen. Ganz im Gegenteil, und deshalb ist mir das auch so wichtig, drüber zu sprechen. Ich habe das Gefühl, das sind Frauen, die sich sehr viele Gedanken über ihre Familienplanung machen, die aber, und das ist der häufigste Grund, gerade nicht den Partner haben, um eine Familie umzusetzen, also um den Kinderwunsch umzusetzen, aber gerne eine Familie mit Partner gründen möchten und deshalb vorsorglich für sich optional Eizellen einfrieren, um vielleicht auch in einem etwas fortgeschritteneren Lebensalter immer noch die Chance zu haben, dann mit einem Partner, der dann hoffentlich kommt, eine Familienplanung umzusetzen. Und deshalb hat das, finde ich, mit durchkalkulierten Lebensläufen gar nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil, dass die Frauen mir immer den Eindruck vermitteln, sie machen sich sehr viele Gedanken über Familie.
Und gibt es da denn so einen bestimmten Alterskorridor, wenn ich jetzt also zum Beispiel keinen Partner habe, ja, und sage, ich möchte aber gerne später Kinder haben und suche noch den richtigen Partner, in welchem Alter sollte ich denn meine Eizellen idealerweise einfrieren lassen? Wie lange warte ich damit?
Also das ist ganz schwierig zu beantworten, weil wir immer sagen, je früher, also je jünger die Frau, desto besser. Das hat einfach was mit unserer Eizellqualität zu tun. Die altern ja nun mit uns mit. Und deshalb sagen wir immer, es wäre schön, wenn die Frauen sich zum Beispiel vor dem 35. Lebensjahr dafür entscheiden könnten. Das trifft ja nicht immer die Lebensrealität, muss man ja sagen. Also wir unterhalten uns auch ganz viel in der Praxis darüber, wie man überhaupt zu dem Entschluss gekommen ist, ein Social Freezing durchführen zu lassen. Und manchmal sind die Lebensläufe eben so, dass man eben doch erst mit 36, 37, 38 in einer Lebenssituation ist, wo man sagt, okay, der Partner ist vielleicht noch nicht da oder es gab mal eine Trennung und man hat für sich entschlossen, man lässt diese Eizellen jetzt einfrieren, damit man auch nicht diesen Druck empfindet, sofort eine neue Partnerschaft mit diesem Aspekt. Ist das jetzt der richtige Mann für die Familiengründung? Also ich plaudere jetzt einfach mal wirklich aus dem Nähkästchen, ja, eingehen zu wollen oder zu müssen und dass deshalb häufig dieses Social Freezing auch erst in der zweiten Hälfte der 30er in Betracht gezogen wird. Wenn man uns Ärzte fragt, Wunschvorstellung, was wünschst du dir? Je früher man das macht, desto besser, weil einfach die einzelne Eizellqualität besser ist.
Aber früher denken viele wahrscheinlich einfach nicht dran, weil sie vielleicht gerade in einer Partnerschaft sind.
Genau, und das ist im Prinzip ja auch einfach die Lebensrealität. Also wenn ich zurückdenke, ich selber habe mit 25, 28 oder 30 jetzt erstmal gar nicht gewusst, dass es das gibt, muss man sagen. Und dann wächst man natürlich in diesen Fachbereich so rein und dann weiß man auch, was für Möglichkeiten da sind. Aber klar gibt es Lebensabschnitte, wo du einfach nicht dran denkst. Deshalb sind wir auch heute hier, um vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren und auch mit dem Vorteil aufzuräumen, dass das immer nur eine bestimmte Gruppe von Frauen sind.
Wie viele Frauen machen das denn so? Weil Sie sagten ja eben, Sie plaudern aus dem Nähkästchen quasi, ne? Also aus Ihrer Sprechstunde. Wie viele Frauen sehen Sie denn, die eben Interesse an Social Freezing haben?
Also pro Woche denke ich schon, dass es, wir sind ja eine relativ große Ärztegruppe, bei uns 2 bis 3 Frauen die Woche sind, die sich anmelden für ein Beratungsgespräch. Das ist ja erstmal vollkommen unverbindlich. Wir machen eine Diagnostik wie zu einer ganz normalen Kinderwunschbehandlung auch, die auch übrigens Kassenleistung ist. Das heißt, wir machen einen Ultraschall, wir machen eine Labordiagnostik, wir beraten erstmal über den gesamten Eingriff. Und 2 bis 3 Frauen ist auch eher zunehmend. Ich habe das Gefühl, dass seit Corona-Zeiten sich auch so ein bisschen das gewandelt hat, dass der Zulauf mehr geworden ist. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Frauen dann auch mal für sich die Zeit genommen haben, ein bisschen runterzukommen, drüber nachzudenken und den Entschluss gefasst haben, sich zumindest erstmal beraten zu lassen.
Und wenn man sich dann dafür entscheidet, diese eingefrorenen Eizellen, also die man dann einfrieren lässt, bleiben die genau in der Qualität erhalten, in der sie entnommen werden? Und bleiben die auch dann ganz, ganz sicher, also wenn die richtig eingefroren werden nach entsprechenden Standards, bleiben die auch sicher alle immer intakt?
Also es ist ja sozusagen der Sinn dahinter, dass die gleichbleibende Qualität haben aufgrund des jüngeren Entnahmealters beim Einfrieren. Und wenn die Eizellen eingefroren worden sind und aufgetaut werden, dann gibt es zwar natürlich einige Eizellen, die diesen Auftauprozess nicht überstehen. Deshalb müssen wir auch immer mit einer höheren Anzahl von Eizellen kalkulieren. Vielen kommt das vielleicht erstmal viel vor, was wir so empfehlen an eingefrorenen Eizellen. Aber die, die das überstehen und die sich gut befruchten lassen, die haben auch eine gute Chance, später zur Schwangerschaft zu führen.
Also die bleiben in der gleichen Qualität, in der sie entnommen wurden, dann auch das erhalten. Auch, ja. Okay. Und Sie hatten eben gerade gesagt, Sie empfehlen eine bestimmte Menge. Wie viele nimmt man denn so? Also was ist sinnvoll? Gibt es da Standards, wie viele Eizellen entnommen werden sollten?
Also grundsätzlich muss man schon sich immer auf das Lebensalter der Frau beziehen. Je jünger, desto weniger Eizellen im Prinzip müssen es eigentlich sein. Wir empfehlen idealerweise gerne über 10, wenn möglich über 15. Wir sind ja ehrgeizig, deshalb gucken wir immer, dass wir so die 20er-Marke knacken. Da gibt es ja auch klare statistische Kurven zu, altersabhängig, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man später damit eine Schwangerschaft erzielen und eine sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Das ist ja das eigentliche Ziel der Patientin. Und deshalb muss man schon sagen, ganz platt gesprochen, je mehr, desto besser. Schön wäre es über 10, noch schöner wäre es über 15 und ganz toll wäre es über 20.
Also viel hilft viel, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, also kann ich dann mit der Anzahl der eingefrorenen Eizellen auch eine schlechte Qualität kompensieren? Also wenn jetzt meine Eizellen bei der Entnahme schon nicht mehr so fit sind, weil ich vielleicht schon ein bisschen älter bin, ist es dann noch besser, noch mehr zu entnehmen oder macht das keinen Unterschied?
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass ich die Qualität der einzelnen Eizelle durch die Entnahme, durch das Einfrieren nicht verbessern kann. Das ist medizinisch nicht möglich. Aber klar, wenn ich die Möglichkeit habe und ich bin vielleicht in einem etwas höheren Lebensalter für diese Eizellentnahme, dann ist es umso besser, mehr einzufrieren, wenn es denn möglich ist. Da steht auch so ein bisschen die körperliche Situation dahinter, dass sich vielleicht der Eierstock nicht mehr so gut stimulieren lässt, weil ich eben damit rechnen muss, dass die einzelne Eizellqualität nicht mehr ganz so gut ist, als wenn ich jünger gewesen bin. Und deshalb kann man im Prinzip auch sagen, wäre es dann schön, wenn man ein bisschen mehr einfrieren könnte. Aber das muss man wirklich von Patientin zu Patientin beurteilen. Da gehören Laborwerte dazu, um zu beurteilen, wie gut auch so ein Eierstock stimulierbar ist.
Muss ich denn überhaupt für die Entnahme irgendwelche Voraussetzungen erfüllen als Frau oder kann das jede Frau machen? Also sofern sie jetzt noch Eizellen hat natürlich, sofern sie nicht schon in der Menopause oder so ist, kann das sonst jede Frau machen?
Also grundsätzlich kann es jede Frau machen. Wir empfehlen schon, dass wir das kritisch betrachten ab einem bestimmten Lebensalter, weil wir den Frauen natürlich auch die Möglichkeit geben wollen, eine gute Chance zu haben, damit später schwanger zu werden. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben jetzt kaum noch Eizellen, die wir entnehmen können, und wir haben eine Patientin, die aufgrund des Alters vielleicht auch schon Eizellen hat, die qualitativ nicht mehr so gut sind, dann finde ich es auch unfair, einer Patientin ein Social Freezing anzubieten, von dem sie wahrscheinlich später nichts mehr hat. Ich finde, man muss dann auch mal fair in der Beratung bleiben. Und deshalb finde ich es auch gut, offen, ergebnisoffen zu beraten. Das finde ich auch so ein bisschen, das ist der Job, der uns auferlegt wird als Ärzte, dass wir weder Werbung dafür machen, noch das irgendwie verteufeln, sondern das ist auch mein Ziel als Kinderwunschärztin, ergebnisoffen zu beraten, sodass am Ende die Frau die Entscheidung für sich fällen kann. Und dann gehören natürlich auch so ein paar Daten, Zahlen und Fakten dazu und vielleicht auch manchmal die Information, was sinnvoll und was nicht mehr sinnvoll ist.
Das klingt gut. Und Sie sprachen eben ja auch schon von Stimulation. Das bringt mich zur nächsten Frage, wie denn so eine Eientnahme eigentlich abläuft. Muss ich mich da vorbereiten? Tut das weh? Kriege ich eine Narkose? Kann da irgendwas schiefgehen? Und gibt es da für mich als Frau irgendwelche gesundheitlichen Risiken, mit denen ich rechnen muss?
Also grundsätzlich muss man sagen, sind die Therapiesysteme heutzutage sehr sicher. Man muss sich das so vorstellen, man stimuliert natürlich die Eierstöcke mit einem Hormonpräparat. Das dauert so ungefähr 10 Tage und das ist eine Selbstapplikation. Ich erkläre meinen Patienten immer, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Insulinpen, den man selbst anwendet, und man muss dann auch zu Ultraschallkontrollen kommen, um zu sehen, ob diese Therapie effektiv ist. Nach dieser 10-tägigen Stimulation ist es dann so, dass die Eizellen in einer Kurznarkose entnommen werden. Dann ist eigentlich auch der Therapiezyklus als solches beendet, weil wir die am gleichen Tag dann kontrollieren und die, die sich fürs Einfrieren eignen, auch einfrieren. Und das ist im Prinzip dann ein Stimulationszyklus, ähnlich muss man sagen, wie bei einer Kinderwunschtherapie, wieder einer IVF-Therapie, nur eben, dass der Embryotransfer am Ende fehlt. Und insofern ist es ein für uns völlig routiniertes Therapiesystem, was eben auch Patienten angepasst als sicher zu bewerten ist. Klar, es ist ein invasiver Eingriff, es gehört eine Kurznarkose dazu und wir haben natürlich auch durchaus Nebenwirkungen, die sich aber doch sehr begrenzt verhalten, so wie die Risiken eben auch sehr begrenzt sind.
Okay, das heißt, jetzt haben wir gerade über die gesundheitlichen Risiken für die Frau gesprochen, die sind ja glücklicherweise sehr überschaubar. Aber wie sieht's denn mit den möglicherweise aus den Eizellen entstehenden Kindern aus? Gibt's für die gesundheitliche Risiken? Gibt's da irgendwelche Studien dazu oder so, dass Kinder, die eben aus eingefrorenen Eizellen entstehen, anfälliger sind oder irgendwelche Krankheiten in sich tragen oder sowas?
Also speziell tatsächlich auf Social Freezing Eizellen, die kryokonserviert sind, sind mir tatsächlich noch keine Studien bekannt, weil ich glaube, dass die Kinder einfach auch noch nicht das Alter erreicht haben. Dafür ist das Ganze in der Form und in der Vielfältigkeit, wie wir es betreiben, auch noch relativ jung. Man kann das höchstens vergleichen im Prinzip mit der Gruppe von insgesamt eingefrorenen Zellen, die vielleicht auch befruchtet sind. Aber dezidierte Studien, die im Prinzip nur die Social Freezing Zellen betrachten, die gibt es meines Erachtens noch nicht.
Seit wann gibt es denn eigentlich Social Freezing?
Oha, also da haben Sie mich jetzt kalt erwischt. Also ich glaube schon, wenn wir auch ins Ausland gucken, dass letztendlich das Einfrieren unbefruchteter Eizellen, ob es jetzt zum Self-Freezing oder auch zu anderen Gründen ist, im Ausland zum Beispiel ist ja auch die Eizellspende erlaubt, das ist sicherlich schon 10, 15 Jahre alt.
Und wenn ich das jetzt gemacht habe, also ich habe mir jetzt Eizellen einfrieren lassen, bis wann kann ich mir die denn wieder einsetzen lassen? Also A, wie lange kann sich die eingefrorene Eizelle halten? Und B, gibt es da eine Altersbeschränkung für mich oder kann ich mir die auch noch mit 60 oder mit 65 einsetzen lassen? Also mal abgesehen davon, dass das vielleicht nicht besonders sinnvoll ist, aber könnte ich das theoretisch?
Also theoretisch ja, denn letztendlich kann man den Körper eigentlich zu jeder Lebensphase nochmal stimulieren, auch wenn man zum Beispiel schon in der Menopause ist. Es gibt keine gesetzlichen Rahmenbedingungen, was das angeht. Und Sie haben ja eben auch im Alter gesagt, wenn man mal so in die Presse guckt, gibt es ja auch, glaube ich, immer mal wieder solche Ausnahmeerscheinungen, wo Frauen sich mit Mitte, Ende 50 nochmal Eizellen einsetzen lassen. Wir haben für uns gesagt, wir wollen uns ein bisschen an den Verlauf der Natur halten. Also mit Mitte 40 würden wir schon für uns die Grenze sehen. Aber es gibt kein Gesetz, der eben sagt, mit 45 darfst du es, mit 46 darfst du es nicht. Ich glaube, was wir nur auch, um das ganze Thema auch seriös zu behandeln, bedenken müssen, ist, dass wir nicht diese Exzesse zulassen, dass Frauen in einem sehr deutlich fortgeschrittenen Lebensalter, die ja auch dann Risiken für eine Schwangerschaft mitbringen, diese Zellen für sich in Anspruch nehmen. Ich glaube, es hat alles so seine Zeit im Leben. Und letztendlich habe ich auch nicht den Eindruck, muss ich sagen, bei meinen Patientinnen, die zu mir kommen, dass die damit kalkulieren, dass sie erstmal mit 32 sich Eizellen einfrieren lassen, um 30 Jahre später diese Eizellen für sich zurückzunehmen, sondern dass die schon auch in einem Lebensalter nochmal Mutter werden wollen, wo sie sagen, das ist für mich als normal anzusehen.
Finde ich sehr sinnvoll und auch beruhigend. Aber theoretisch, also die eingefrorenen Eizellen, die würden sich schon über 30 Jahre halten.
Klar, ja. Also ich glaube, der Eizelle ist es persönlich egal, ob sie jetzt ein halbes Jahr eingefroren ist oder 6 Jahre. Das ist ja ein ruhender Zustand, wenn man so will. Aber letztendlich ist ja auch dafür das Einfrieren grundsätzlich ja erstmal da, dass die ihren Zustand so beibehält. Wir wollen nur einfach vermeiden, dass sich da solche Ausnahmeerscheinungen etablieren. Und das finde ich auch ganz gut so.
Wenn ich meine Eizellen jetzt auftauen lassen möchte und sage mal, ich habe 24 eingefroren, müssen die dann alle gleichzeitig aufgetaut werden oder kann ich das auch so in kleinen Stückelungen machen?
Genau, also die werden nie alle in einem Pulk, also in einer Gruppe eingefroren, sondern die werden immer gut unterteilt, sodass man bei den zum Beispiel 24 Zellen einige Zellen auftaut und die anderen bleiben eingefroren, um daraus eben auch mehrere Versuche machen zu können. Also man muss nicht die Angst haben, dass man mit nur einem Versuch entweder sagt hopp oder top.
Wie hoch ist denn die Chance, dass ich später mit einer kryokonservierten Eizelle schwanger werde? Also im Vergleich zu einer künstlichen Befruchtung, wo ich mit einer aktuellen Eizelle ja befruchtet werde. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Anfang 40 bin und dann meinetwegen endlich einen richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden habe und ich möchte mir dann meine Eizelle einsetzen lassen, die ich vorher eingefroren habe, wie hoch sind denn meine Chancen?
Es kommt ja erstmal darauf an, wie alt Sie sind, als Sie sich zu diesem Social Freezing entschlossen haben. Also je weiter Sie praktisch wegkommen von Ihrem Einfrieralter, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie eher mit einer Social Freezing Eizelle schwanger werden als mit ihrem jetzigen Lebensalter. Und das ist ja auch genau das, was wir mit Social Freezing erreichen wollen. Und deshalb kann man das jetzt so pauschal nicht beantworten, sondern das kommt ja dann ganz individuell darauf an, wie alt waren sie eigentlich, als ihre Eizellen eingefroren worden sind.
Okay, das heißt, wenn ich Anfang 30 gewesen bin, als ich einfrieren lassen habe und jetzt mit Anfang 40 gerne damit schwanger werden möchte, dann ist die Chance größer, als wenn ich schon 39 war beim Einfrieren und jetzt
genau,
schwanger
deshalb
bin.
Ist auch unser Credo immer, je früher, desto besser.
Kann sich also durchaus lohnen, da früh dran zu denken. Apropos lohnen, was kostet das Einfrieren denn eigentlich und das Aufbewahren von Eizellen? Muss ich das selber zahlen? Gibt es da irgendwelche finanziellen Unterstützungen? Zahlt mir der Staat was dazu, die Krankenkasse? Wie sieht das aus?
Leider nein. Also man muss sagen, Social Freezing ist tatsächlich eine komplette Privatleistung. Das heißt, man muss ungefähr pro Zyklus mit ca. 3.500 Euro rechnen und es gibt laufende Kosten, nämlich die Kryokonservierung. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Rechnungsbeträge von Zentrum zu Zentrum. Also wir können sagen, kalkulieren Sie mal mit so knapp 200 Euro alle halb Jahr. Das ist eine fortlaufende Kryokonservierung, dass die eben auch eingelagert werden können. Das ist aber tatsächlich so ein bisschen individuell von Zentrum zu Zentrum. In Deutschland gibt es keine Unterstützungsmöglichkeit, also weder durch die Krankenkasse noch durch irgendwelche anderen Unterstützer. Das ist in anderen Ländern ja auch anders geregelt. Ich glaube, das ging auch durch die Laienpresse, dass gerade in den Staaten solche großen Konzerne wie Google oder Facebook ihre weiblichen Mitarbeiter ermuntert haben, zu deren Lasten ein Social Freezing durchzuführen. Das kann man ja auch sehr kontrovers diskutieren, ob man das jetzt alles gut findet, wenn der Arbeitgeber sich einmischt. Ich finde, das ist immer noch ein sehr privates Thema. Auf der anderen Seite gibt es auch in Europa Länder, die das besser unterstützen, als es in Deutschland der Fall ist. Also in Deutschland ist es und bleibt es eine reine Privatleistung.
Und macht es einen Unterschied, ob ich jetzt 16 oder 25 Eizellen einfrieren lasse vom Preislichen her?
Also es ist für das Einfrieren irgendwann tatsächlich eine preisliche Staffelung drin. Für die Kryokonservierung an sich, sozusagen für das Depot, was ich mir angelegt habe, am Ende nicht mehr. Da gibt es einen Pauschal-Kryopreis.
Also für das Einfrieren an sich, für den Prozess des Einfrierens quasi.
Genau, ja. Da steht da einfach auch mehr Arbeit hinter. Dass wenn man jetzt, sage ich mal, 12 oder 30 Eizellen einfriert, muss unsere Biologin halt Überstunden schieben. Und das ist im Prinzip dann auch etwas, was sich natürlich preislich staffelt.
Was passiert denn eigentlich mit ungenutzten Eizellen? Also wenn ich mich jetzt entweder einfach per se gegen eine Schwangerschaft entscheide oder eben einfach nie den richtigen Partner finde und eben auch nicht ohne Partner schwanger werden möchte, was passiert dann mit meinen Eizellen? Muss ich mir da irgendwie Sorgen machen, dass die jemand anders bekommt oder so?
Ja, Gott sei Dank nicht. Also letztendlich ist das ja absolut was Persönliches und wir dürfen sie auch nicht spenden. Da steht ein Embryonschutzgesetz dahinter. Das ist ja schon Asbach-Uralt, unser Embryonschutzgesetz, und sollte vielleicht dringlichst mal erneuert werden. Anderes Thema. Aber letztendlich muss man sagen, es steht dort ganz klar drin, dass diese Eizellen, die produziert werden, nur zum Zwecke der Schwangerschaft im eigenen Körper verwendet werden dürfen, beziehungsweise ist untersagt ist, diese Eizellen auf den Körper einer anderen Frau zu übertragen. Das ist dann praktisch diese klassische Eizellspende-Situation, wie sie im im Ausland, im europäischen Ausland, überall erlaubt ist, in Deutschland nicht. Und deshalb kann man wirklich nur sagen, wenn man sich gegen seine eigenen Eizellen entscheidet, gibt es nichts anderes als auftauen und verwerfen. Oder zum Beispiel, was einige auch durchaus kalkulieren, wenn sie bis zu einem bestimmten Lebensalter, und das ist ja auch was Individuelles, den Partner nicht gefunden haben, dass sie sagen, ich gehe damit in der Solomutterschaft.
Also das passiert durchaus auch.
Also ich habe durchaus Frauen, die sagen, ich lasse Eizellen einfrieren, einfach um für mich so ein bisschen diese Beruhigung zu haben. Ich habe dann Backup und was Optionales, aber ich will jetzt nicht ewig 3 Tage warten, ob ich jetzt den richtigen Mann fürs Leben kennenlerne, und für mich gibt es vielleicht die Option, später mal die für eine Solomutterschaft aufzutauen und zu verwenden. Da steht ja auch immer eine Folgebehandlung dahinter. Also es ist immer eine künstliche Befruchtung. Wir können die nicht einfach wieder in den Körper einsetzen, sondern das ist eine Befruchtung im Labor, im Allgemeinen durch eine ICSI-Therapie. Und dann würde man eine Folgebehandlung entweder durch den dann Partner oder eben durch eine Donorspende machen können.
Super spannendes Thema, ne? Also was alles geht inzwischen, finde ich total spannend. Wie immer am Schluss unseres Podcasts, gibt es noch irgendwas, was Sie unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchten, was Ihnen besonders am Herzen liegt bei diesem Thema?
Was ich wirklich sagen möchte, ist, ich finde, das Thema Social Freezing ist immer ein bisschen unterrepräsentiert. Also ich habe immer das Gefühl, in den normalen Kinderwunsch-Informationsabenden kommen keine Frauen, die sich für Social Freezing interessieren. Und ich habe gestern Abend den ersten Online-Kinderwunschabend gemacht und habe ganz bewusst dieses Thema mit aufgegriffen, um eben zu sagen, ich finde, es gibt immer so viele Vorurteile und Gerüchte um das Social Freezing, und mein Anliegen ist es, gut zu beraten. Und eine gute Beratung, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, ist so, dass ich das Gefühl vermitteln möchte, jemand kann für sich eine gute Entscheidung fällen, entweder dafür oder eben auch dagegen. Aber das ist das, was ich jedem ans Herz legen möchte, der sich mit dem Themenfeld mal auseinandersetzt und das Interesse hat, sich beraten zu lassen, um anschließend für sich eine gute Entscheidung fällen zu können und sich nicht so sehr leiten lassen davon, dass das Social Freezing vielleicht noch so ein bisschen ein Image anhaftet, was vorhin gesagt worden ist, das ist nur was für durchgetaktete Karrierefrauen. Das ist Quatsch.
Jetzt doch noch ganz, ganz am Schluss eine weitere Frage. Würden Sie es eigentlich selbst machen? Also würden Sie Social Freezing in Anspruch nehmen?
Ich würde es in Anspruch nehmen, weil ich es in Anspruch genommen habe, damals, als ich noch junge 35 Jahre alt war und war genau in der gleichen Lebenssituation wie viele meiner Patientinnen auch. Plötzlich war der Partner nicht mehr da und ich habe mich natürlich schon gefragt, willst du etwas tun? Habe die gleichen Gedanken gehabt wie die meisten meiner Patienten eben auch. Ich möchte irgendwann Familie und habe das für mich durchgeführt in 2 Zyklen. Und war auch ehrlich gesagt immer sehr, sehr zufrieden mit dieser persönlichen Entscheidung, auch wenn ich sie am Ende nicht gebraucht habe. Denn bei mir läuft inzwischen ein 4-jähriger Wicht durch die Wohnung und stellt mir die Bude auf den Kopf.
Das heißt, Sie sind dann ohne die eingefrorenen Eizellen Mama geworden, aber Sie haben es damals gemacht, um einfach auch nochmal sicher zu gehen.
Absolut, genau. Das war für mich genau der gleiche Gedanke. Besser haben als brauchen.
Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer kleinen Podcast-Folge wieder angekommen. Es geht immer super schnell. Ich fand es wieder total spannend und freue mich schon sehr, damit live zu gehen und damit eben auch hoffentlich einigen Frauen Ängste zu nehmen bei diesem Thema, ne, damit sie sich trauen, auch zu Ärzten zu gehen und dieses Thema anzusprechen und nicht denken, oh, das hat irgendwie ein Geschmäckle oder sowas, sondern das ist was einfach zusehends wirklich in unsere Realität Einzug hält.
Ganz genau, so sehe ich das auch. Und vielleicht sehen wir uns ja zur dritten Podcast-Folge.